Sie haben auf Ihrem Liedblatt vorne eine Abbildung des Kreuzes, das nachher ein Bronzekreuz die Konfirmanden geschenkt bekommen. Da sehen Sie ein Schiff und daneben Jesus, der auf dem Wasser läuft und den Petrus, einen seiner Freunde, da zu sich zieht, weil er sonst unterging. Ich werde eine bekannte Geschichte aus dem Leben von dem Petrus als Grundlage für diese Predigt nehmen, in Lukas 5, das ist jetzt nicht diese Geschichte, die Sie da sehen, aber von Petrus und Jesus, wie es anfing. Lukas 5, Vers 1 bis 11, heißt es: Es begab sich aber, als das Volk sich zu Jesus drängte und das Wort Gottes hörte, während er am See von Genezareth stand, da sah er zwei Schiffe am Ufer des Sees liegen. Die Fischer jedoch waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Darauf setzte er sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Höhe und werfet eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sagte: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie dies getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Ihre Netze aber wollten zerreißen. Und sie winkten den Gefährten im anderen Schiff, sie möchten kommen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Den Schrecken umfing ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischfangs, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Genossen waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten Jesus nach. Ja, eine Frage an die Konfirmanden, aber auch an Sie. Nur sind Sie altersmäßig ja schon ein paar Meter weiter. Wie stellt ihr euch eure Lebensfahrt vor, wenn du dir die jetzt mal als Bootsfahrt vorstellst? Egal mit welchem Boot, ob das jetzt ein Motorboot ist oder ein Segelboot oder ein anderes. Ist das so eine Fahrt ins Blaue? Ist die irgendwie geplant? Gibt es ein Ziel? Irgendwelche Haltestationen? Was kannst du selber dazu beitragen, um den Kurs zu bestimmen? Gibt es eine interessante Geschichte, die ich jedem empfehle, mal zu lesen oder den Film zu sehen, von Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Da fährt ein Mann auf das Meer des Lebens hinaus und angelt. Und er hat Glück, er findet einen riesigen Fisch, wahrscheinlich einen Schwertfisch oder so etwas, ganz riesiges. Er muss Stunden mit ihm kämpfen, bis er ihn schließlich gebändigt hat. Aber er träumt schon davon, wenn er mit diesem riesigen Fisch an Land geht, dann wird er der Angelkönig der ganzen Küste sein. So einen riesigen Fisch hat noch keiner geangelt und das auch wirklich geschafft. Aber durch den Kampf hat er sehr viel Zeit verloren. Und als er nach Hause rudert, den Fisch im Schlepptau, wird es langsam dunkel und da gibt es einige Zeitgenossen, die haben noch kein Abendessen gehabt, das sind Haifische, die an seinem Fisch knabbern. Und er sieht, wie das Wasser sich rot färbt, er schlägt mit dem Ruder auf die Haifische ein, aber wenn er einschlägt, kann er nicht rudern in der Zeit, er kommt also schlecht vom Fleck. Schließlich wird es dunkel, er kann sowieso nichts mehr tun und er hat eine schreckliche Ahnung, wenn er nach Hause kommt, wird er wahrscheinlich nur noch den Kopf und das Gerippe an der Angel haben und der Rest ist irgendwie verschwunden. Er kommt um Mitternacht nach Hause, es ist stockfinster, keiner erwartet ihn. Von seinem Fisch ist nichts übrig geblieben, außer einem Gerippe. Und er geht nach Hause als eine Art gebrochener Mann, der eigentlich keinen Mut mehr hat, hinauszufahren. Ich denke, das ist das Lebensbild von Hemingway selbst, ist ja ein bekannter Schriftsteller gewesen, der sozusagen auf dem Meer des Lebens den großen Fisch des Erfolges an der Angel hatte. Nur ist es gar nicht so einfach, diesen Erfolg nach Hause zu bringen. Sieht man ja auch heute, wenn ihr irgendwelche Musiker kennt oder Sportler, wenn die dann mal oben stehen auf Platz 1, fangen eigentlich ihre Probleme erst an. Wie geht's jetzt weiter? Wer knabbert an diesem Erfolg? Sind es Leute, die neidisch sind auf mich? Gibt es da vielleicht Probleme in der Partnerschaft, die an dem Erfolg knabbern können? Kann da Krankheit zuschlagen? Kann es Mobbing geben? Alle, die an meinem Erfolg knabbern. Und mancher ist irgendwo dann auch am Ende seines Lebens gebrochen. Nicht jeder. Hemingway hat sich am Ende seines Lebens eine Kugel durch den Kopf geschossen, als er entdeckte, dass die Krankheit sein Leben bedroht. Er war krebskrank. Die Frage, ob deine Lebensfahrt anders aussieht. Hier sind auf jeden Fall Männer, die mit ihrem Boot einen Gast bekommen. Vier Männer, zwei Brüderpaare, es war der Simon mit seinem Bruder Andreas und dann die Brüder Johannes und Jakobus. Und Jesus ist da an dem See Genezareth, ich weiß nicht, wer dort schon mal war, kann ich sehr empfehlen, obwohl es im Moment ja noch etwas unruhig ist in dieser Landschaft. Und da er predigen will, ich predige ja hier schon, vielleicht sind heute Morgen hier so knapp 200 Leute da, aber ich spreche mit Mikrofon. Bei Jesus waren das ja nicht 200, da waren das 2000 oder manchmal noch mehr. Und er sprach ohne Mikrofon. Für mich oft ein großes Rätsel. Aber da gibt es so ein paar natürliche Hilfsmittel. Und ein Hilfsmittel ist die Wasseroberfläche. Er hat sich so ein paar Meter zurückrudern lassen und dann vom Wasser aus gesprochen. Das verträgt den Schall weiter, ist sehr gut zu hören. Und hat zu den Leuten geredet, nicht wie ich das tue, 20 Minuten, sondern wahrscheinlich 2, 3, 4 Stunden. Sie haben zugehört, auch der Petrus und seine Freunde, das heißt der Simon hat zugehört. Ja, und dann hat er sich bedankt und ist wahrscheinlich aus dem Boot wieder ausgestiegen. Und das Ganze möchte ich mal mit eurer Konfirmandenzeit vergleichen. So in der Konfirmandenzeit ist sozusagen Jesus in euer Lebensboot vorübergehend mal eingestiegen und ihr habt in vielen Fällen zugehört, was er zu sagen hatte. Jetzt, heute ist der Tag der Konfirmation, da steigt er aus dem Boot sozusagen wieder aus. Die Zeit ist vorbei, die Zeit des Zuhörens ist abgeschlossen, aber jetzt geht es ja überhaupt erst richtig los. Als er draußen war, sagte er diesem Simon, hör mal, nimm mal dein Netz und fahr auf die Höhe hinaus und wirf es da aus. Und der Simon weiß genau, tagsüber fangen wir da an der Stelle eigentlich keine Fische und die Nacht hat nichts gebracht. Das heißt, Jesus fordert ihn auf, Jesus ist ja ein Berufsfremder, der hat von Fischen keine Ahnung. Er hat auch von der Tageszeit keine Ahnung, aber der Petrus, dieser Simon, damals hieß er noch so, hat gesagt, ich werde es versuchen, wenn du sagst, bin ich gespannt, was da draus wird. Und es könnte ja sein, auch für euch, dass für manchen von euch, es sind 29 Konfirmanden, auch wenn hier im Moment nur 14 sind, nachher kommen noch einmal 15, dass von euch vielleicht auch 4 Leute heute hören, dass Jesus ihnen sagt, macht weiter, jetzt geht's überhaupt erst richtig los. Jetzt bin ich gespannt, was ihr noch mit mir erleben werdet. Ja, der Simon macht sich auf und entgegen aller Fischereigewohnheit fängt er eine riesige Menge an Fischen. Es ist also interessant, dort wo jemand anfängt, Gottes Wort ernst zu nehmen und zu tun, erfährt er die Wirklichkeit des Gesagten. Jesus sagte mal, wer meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der ein gutes Fundament hat in seinem Leben. Und er sagte, wer mein Wort tut, der wird erfahren, ob diese Rede von Gott ist oder ob ich nur so von mir aus rede. Ich hatte gerade vor kurzem mit Erwachsenen zu tun, die ein Jubiläum feierten. Das war sehr nett, da sagte ein Mann, der in einem ganz lebhaften Gespräch war, so katholisch und evangelisch. Und er sagte, ich muss immer meinen evangelischen Standpunkt verteidigen, meinen evangelischen Glauben, dabei habe ich gar keinen. Fand ich sehr nett formuliert. Ich muss meinen evangelischen Glauben verteidigen, dabei habe ich gar keinen. Also ich versuche, einen Standpunkt zu machen aus meiner Position, aber Glauben ist mehr als Standpunkt, Glauben ist Bewegung. Und deshalb ist es schön zu wissen, da gibt es Leute, die setzen sich in Bewegung. Und ja, sie haben einen tollen Gewinn. Ihr seid mein letzter Konfirmandenjahrgang, da ich ja jetzt meinen Dienst dann beenden werde in Bälde. Ich denke an meinen ersten zurück, das war 1969, wurden die konfirmiert. Und haben auch einige weitergemacht. Die haben das nicht nur abgehakt, haben gesagt, das haben wir jetzt hinter uns, sondern ich denke zumindest an 2, von denen ich weiß, dass sie auch heute noch unterwegs sind, die einfach mit Jesus weitergemacht haben. Und ich finde es gut, das zu tun. Heute fällt deine Entscheidung nicht nur, ob du einmal innerlich nickst und sagst, ja, Jesus ist mir wichtig, sondern es geht ja dann weiter, ob du in den Jugendtreff gehst, Backbone am Freitag, ob du meinen Blick in die Bibel wirfst und sagst, ich bin gespannt, was sie mir sagt. Ob du persönlich ein Beter wärst, der nicht nur betet vor einer Klassenarbeit, wo er Angst hat, sondern auch morgens schon sagt, Herr Jesus, ich bin gespannt, wie der Tag gelingt. Heute dieser Konfi-Gottesdienst, heute Mittag unsere Feier, den Kontakt mit den Freunden, den ich vielleicht noch haben werde, der ein Beter wird. Ja, wäre sicher interessant. Der Petrus erlebt hier Jesus mit einem riesigen Fischfang, aber er sagt gar nicht Danke, sondern er ist erschrocken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal erschrocken ist vor Gott, weil Gott ihm sein Leben gezeigt hat. Ich wiederhole das Beispiel gerne, weil es jeder von uns schon x-mal gespielt hat. Das sogenannte Klingelspiel kennen Sie ja. Wenn es draußen klingelt, sie schauen aus dem Fenster raus, stellen fest, oh, da ist jemand, der will hier reinkommen, der will irgendwas besprechen oder abgeben. Was geschieht in den nächsten Sekunden? Oft, da verschwindet die Zeitung vom Tisch, der Strickzeug vom Fußboden, der Besen aus der Ecke. Und bis derjenige eintritt, ist so die Oberfläche gesäubert. Warum geht das plötzlich alles so schnell und wird es weggeräumt, wo es doch vorher nicht störte? Weil sie jetzt die Wohnung mit den Augen ihres Besuchers beschauen. Und da gefällt ihnen manches nicht mehr, deshalb räumen sie schnell weg. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann sehen wir plötzlich unser Leben mit seinen Augen. Und da entdecken wir manches, was bisher ganz normal war, gefällt mir nicht. Da entdeckt vielleicht jemand die Art, wie ich über andere rede, passt nicht mehr. Oder vielleicht irgendeine Gewohnheit, die ich habe, die taugt nichts. Oder wofür ich Geld ausgebe, ich glaube, das ist an der Stelle überflüssig. Könnte ich mir sparen. Und ähnliche Dinge. Der Petrus war erschrocken und sagte, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Er hätte ja auch sagen können, vielen Dank, du hast mein Geschäft gerettet. Den Rest der Woche muss ich nicht mehr arbeiten. Ich habe jetzt so viel Vorrat, ich würde das sortieren und sinngemäß verkaufen. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Nein, er ist erschrocken, weil er sein Leben in der Gegenwart Gottes erkannt hat. Und das kann bei Ihnen passieren, wie es bei mir auch passiert ist, dass mir irgendwann mal klar wurde, meine Fehler sind nicht, dass ich mal über jemand schlecht rede, sondern mein entscheidender Fehler war der, dass ich ohne Jesus lebte. Und das war sicher gut, dass Gott mir das zeigte. Ich habe es verändert und Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. Ich denke an einen jungen Musiker, der einmal den Gottesdienst besuchte. Er war in relativ großen Fragen, Problemen auch. Und er hat von der Predigt nichts kapiert, hat die Leute nicht beachtet. Er hatte nur einen Gegenstand, der zu ihm predigte, die ganze Zeit über. Hier vorne stehen 6 Altarkerzen und für ihn war eine Kerze wichtig. Die hatte irgendwie Luftzug. Hier, die haben keinen Luftzug. Das heißt, die war immer kurz vorm Ausgehen. Ja, und er war gespannt, wird die jetzt ausgehen im Laufe des Gottesdienstes oder wird die brennen bleiben? Sie brannte bis zum Ende und er sagte, so ist mein Leben. Irgendwie so kurz vorm Hinübergehen. Ich weiß auch nicht, ob ich da durchkomme, aber am Ende brannte sie immer noch. Und er hatte Hoffnung, dass auch aus seinem Leben noch etwas wird. Er hat später dann sein Leben Jesus anvertraut, hat sogar noch Theologie studiert und wurde ein Prediger, der jetzt andere Menschen zu Jesus einlud. Ja, interessant, Gott erhört nicht jede Gebete, zum Glück. Ich denke an eine Dame, die sagte, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich 7-mal den falschen Partner geheiratet. Zum Glück war es dann der 8., mit dem sie immer noch verheiratet ist, schon seit vielen Jahrzehnten inzwischen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Der Petrus bittet Jesus, geh weg. Ist ja eigentlich auch ein Gebet heute. Aber Jesus geht gar nicht weg. Sondern ganz im Gegenteil. Er macht ernst und sagt, ich möchte, dass du jetzt für mich arbeitest, dass du Verantwortung bekommst. Ab und zu predige ich mal so einmal im Jahr in einer chinesischen Gemeinde. Ich verstehe natürlich kein Wort Chinesisch. Das ist interessant, dann in eine Sprache übersetzt zu werden, von der ich keine Ahnung habe, was der andere jetzt wirklich sagt. Da fragte ich nur meinen Übersetzer mal, wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen an Jesus? Und er schmunzelte, guckte eine Dame an, die da drüben saß und sagte, fragen Sie mal Sie. Es war eine junge Dame, also habe ich sie gefragt, wie er zum Glauben gekommen war. Die Dame war seine Ehefrau, das wusste ich da noch nicht, habe ich aber gleich erfahren. Und sagte, ja, er wollte mich heiraten. Sagte ich, schön, gut, sie war Christ, aber er nicht. Sagte, du kannst mich gerne heiraten, wenn du Christ wirst. Und ja, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, wenn Sie Christ werden, sagen, na, ich bin evangelisch, also was soll ich Christ werden? Ich bin es doch schon. Ein Chinese, der jetzt keine Ahnung von Jesus hatte, der war ein bisschen weiter entfernt. Er ging also zum Pastor, der hat ihm erklärt, wie man an Jesus glaubt, wer das ist, dass man ihn bitten kann, in das eigene Leben zu kommen. Und das haben sie getan und dann hat er sich sogar noch taufen lassen, so wie gestern hier 3 getauft wurden. Aber was war sein Ziel? Er sagte, wenn ich diese Frau geheiratet habe, werde ich das natürlich alles an den Nagel hängen. Das hatte niemand gesagt, aber das war seine feste Absicht. Es war nur ein Mittel zum Zweck. Ja, ich lasse mich nur taufen, damit ich diese Frau heiraten kann. Und es war dann so nett. Dann sagte er, ja, und als ich die Sache an den Nagel hängen wollte, das hat nicht geklappt. Das heißt, dieser Jesus hat an ihm festgehalten, er hat ihn nicht losgelassen. Insofern ist er jetzt in dieser Gemeinde ein wichtiger Mitarbeiter, Übersetzer sogar von manchen Gästen, wie auch von mir. Fand ich interessant. Er wollte eigentlich weggehen, aber Jesus hat ihn nicht gehen lassen. Und das finde ich interessant, dass Jesus manchmal mit Menschen redet, die das ganz anders planen. Dem Petrus sagt er, fürchte dich nicht, du wirst ab jetzt Menschen fangen. Hier vorne haben Sie ein kleines Bild, da sind 5 Fische vor einem Netz. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das Netz, mit dem Gott heute Menschen fängt, ist seine Liebe und sein Wort. Seine Liebe und sein Wort. Und da spüren die Einzelnen, ich bin gemeint, ich möchte eigentlich jetzt auch mit diesem Jesus leben, nicht nur irgendwo glauben, dass es Gott gibt, sondern zu ihm gehören. In der Bibel steht 366 Mal das Wort, fürchte dich nicht. Schnelle Rechner haben rausgekriegt, das Jahr hat 365 Tage mit Schaltjahr 366. Also für jeden Tag des Jahres einmal. Und das würde ich Ihnen gerne mitgeben, auch euch, einfach zu wissen, fürchte dich nicht. Die Begründung ist natürlich immer, ich bin bei dir und ich habe etwas mit deinem Leben vor. Ich denke an jemand, der Schuhverkäufer war. Er wollte eigentlich Millionär werden. Amerikaner, die haben manchmal so hohe Ziele. Da gab es diese Fernsehserie noch nicht, mit der man auch Millionär werden konnte. Er musste noch richtig arbeiten dafür. Aber dann ist er zum Glauben gekommen an Jesus und stellte fest, ich will keine Schuhe mehr verkaufen, sondern Menschen für Jesus gewinnen. Und er hat Hunderte und Tausende zum Glauben eingeladen an ihn. Als er dann später starb, sagte er, wisst ihr, verschickt keine Trauerkarten mit dunklem Rand, sondern mit einem goldenen Rand. Denn ich freue mich doch, wohin ich gehe. Und das wäre der nächste Weg. Ihr seid jetzt 14 oder 15 Jahre alt. Die Frage ist, hat dein Leben ein Ziel? Nicht nur, dass du sagst, Ausbildung ist mein Ziel, sondern werde ich einmal wissen, dass ich heute bei Gott bin und auch in der Ewigkeit bei ihm sein werde. Ja, viele von uns freuten sich über die Zeit in der Klostermühle, oder ich nehme nicht an, viele, alle. Eigentlich schon seit vielen Jahren wiederholt sich das so. Aber es ist ja immer die Frage, wie geht's weiter? Wird aus dem Glauben eine schöne Erinnerung oder ein tägliches Erleben mit Gott? Ich denke an eine Gruppe von jungen Christen, die damals in der Schule in Mülheim war, im Gymnasium. Und in ihrer Klasse waren 21 Schüler. Und von diesen 21 waren 10, die Jesus kennengelernt haben. Nicht alle in der Klostermühle. Einige waren durch einen Schülergebetskreis an der Schule gewonnen worden, von denen auch viele heute noch hier in der Gemeinde Verantwortung tragen. Zum Beispiel die Vorgesetzte unserer Jugendreferentin, die vorhin gerade sprach, ist eine dieser Schülerinnen, die damals in diesem Gebetskreis gewonnen wurde. Jemand anders ist im Kirchenvorstand und da gibt's diesen und jenen, der da mit unterwegs ist. Ja, und dann gab's die Abstimmung, wie sieht es aus, wir wollen eine Klassenfahrt machen. Und da gab's ein paar ganz Mutige, die dem Lehrer, der war sehr tolerant, vorschlugen, wir fahren in die Klostermühle mit unserer Klasse. Und der Lehrer war sehr demokratisch, sagte, gut, stimmen wir ab. Von 21 waren 11 dafür. Das heißt, diese 10 gläubigen Leute und einer noch, ein Elfter. Also fuhren sie in die Klostermühle und hatten dort Freude und ja, eine gute Zeit. Und dieser Elfte, der ist dann dort auch zum Glauben gekommen an Jesus. Er ist heute Leiter mit in einer freien Gemeinde. Da merkt man, das waren ganz junge Leute, die haben schon Fische gefangen. Und zwar haben sie Mitschüler für Jesus gewonnen. Und ich denke an diese ersten Konfirmanden, von denen ich jetzt 2 noch im Blick habe, die sind nicht nur persönlich gläubig geblieben, sondern es hat in ihre Familie weitergewirkt. Da hat sich plötzlich die Mutter dafür interessiert, was macht eigentlich mein Sohn? Haben sich Eltern dafür interessiert, Geschwister hat es erreicht. Und ich finde das großartig, wenn sich dieser Glaube ausbreitet. Ja, Jesus verlässt heute dein Boot. Die Zeit des Zuhörens ist vorbei. Aber für manchen wird es jetzt überhaupt erst spannend. Bin ich einer, der gerne mit ihm weitergehen möchte? Oder sage ich vielen Dank, das war großartig, aber die Zeit ist vorbei. Eine ganz persönliche Frage an Konfis, aber auch an die Eltern. Die sind ja auch mit herausgefordert. Ist das etwas, was mich auch bewegt? Oder ist das nur ein Stück Tradition und Erinnerung? Habe ich auch mal mitgemacht, kann einem nichts schaden. Aber kann einem nichts schaden, ist ja eigentlich zu wenig. Ja, ich werde schließen. Meine Frage am Anfang war ja, was ist das Ziel der Lebensfahrt? Wie stellt ihr euch das vor? Und ich werde jetzt schließen mit dieser Frage, ob der Einzelne sein Leben persönlich Jesus anvertraut, ob aus dem freundlichen Zuhörer ein engagierter Mitarbeiter wird. Ob aus dem freundlichen Zuhörer ein engagierter Mitarbeiter wird, nicht nur in der Gemeinde, sondern bei Jesus. Und dazu wird es natürlich nur kommen, wenn ich ihm sage, Herr Jesus, ich bin gespannt, was du aus meinem Leben machst. Ja, ich werde jetzt ein Gebet sprechen und Jesus das sagen. bitte die Konfis zu überlegen, ob sie das mitbeten. Aber dieselbe Frage stelle ich natürlich auch den Eltern, den Paten, den Großeltern und Geschwistern, ob sie das mitbeten würden, einfach zu sagen, Herr Jesus, ich bin gespannt, was du aus meinem Leben machst und möchte, dass du bei mir bist. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du mich kennst und liebst. Ich möchte dir jetzt mein Leben anvertrauen und bin gespannt, was du aus meinem Leben machst. Danke für deine Führung und Treue. Amen.